So, Sie merken, dass wir etwas großzügig sind in der unserer 3-Minuten-Regel uns nicht mehr daran halten, aber ich bitte trotzdem, dass Sie an die nachfolgenden Redner denken und versuchen sich.
Ich mach's kurz. Mein Name ist Hans-Jürgen Kummerer, ich bin Schriftsteller hier in Greifswald. Ich möchte gerne auch einen Aspekt mal beleuchten, der in der ganzen intellektuellen Auseinandersetzung schlichtweg zu kurz gekommen ist, und zwar die Entität und der regionale Bezug. Ich habe selber Anrufe bekommen von erschrockenen Bürgern, ganz einfache Leute, die sich an intellektuellen Diskussionen nicht beteiligen können oder wollen und die einfach ihre Trauer zum Ausdruck gebracht haben, was denn nun hier los sei und weshalb also Arndt jetzt gehen muss und dass sie also keinen regionalen Bezug mehr zu ihrer Heimat hätten. Ich selber bin ja in der Arndt-Schule, dort zur Schule gegangen, habe meine Jugend in der Arndtstraße verbracht. Und ich habe Arndt ist für mich ein Synonym für regionalen Bezug. Und ich kann das selber auch nicht richtig nachvollziehen, wie eine Kampagne so hochgeschossen werden kann, dass jetzt alles auf dem Spiel steht. Ich spreche auch für Leute, mit denen ich in Cafés gesprochen habe, die mich angesprochen haben, auf Lesungen und so weiter. Ich selber möchte, dass diese Debatte, wenn nachher der Senat, die Kommission ein Urteil gefällt hat, dass dies auch dann irgendwann mal aufhört. Wir sollten uns wieder auf wichtige Dinge besinnen und Ernst Moritz Arndt als unseren Patron am Leben lassen. Dankeschön.
Moment, wir haben jetzt, soll ich mal? Der junge Mann da hinten, der steht, dann Sie haben sich gemeldet, dann Herr Rattchen, dann hier vorne nochmal. Gibt es vielleicht weitere Wortmeldungen? Fünften? Vielleicht? Okay, gut, danke.
Ja, so wie die Redner davor mit der Rhetorik werde ich nicht, und habe mir auch deswegen ein paar Notizen gemacht, nicht mithalten können. Aber ich habe zum Beispiel in der Zeitung gelesen, dass jemand gesagt hat, als ob alle deutschen Bürger zu Arndts Zeiten Antisemiten und Franzosenhasser gewesen wären. Nun, Antisemiten, diesen Ausdruck gab es natürlich erst ein paar Jahrzehnte nach Arndt. Und Franzosenhasser war er sicherlich mit seinem ganzen Herzen. Die Leibeigenschaft zu Arndts Zeiten wurde ja oftmals angesprochen. Und ich bin in Pommern auf einem Bauernhof groß geworden. Und 12 Stunden Arbeit bei sengender Sonne, Heu machen, Runkel verziehen oder sowas. Also mal so den Touch zu haben, was ein Leibeigener erfahren hat, jeden Tag, aber bei Hungerlohn, das ich natürlich nicht hatte, das spürt man dann irgendwie. Und wenn solchen Leuten dann in der napoleonischen Besatzung, wenn diese Leute ausgehoben werden, das letzte Pferd requiriert wird, das Vieh zur Versorgung der Truppen geschlachtet wird, ja, was sollen diese Leute gedacht haben? Uns ist sowas Gott sei Dank nichts passiert, aber ich sag mal, die Zwangskollektivierung war auch keine Jubelveranstaltung. Und das Vortreiben alles Viehs durch die sowjetischen Truppen, letzteres habe ich natürlich nicht mehr persönlich erlebt, aber meine Eltern, das sind auch Erfahrungen. Und man muss das auch überwinden. Sogar meine Eltern waren den Russen nie, sag ich mal, so böse. Es gab ja auch andere. Aber dass diese Maßnahme Napoleons vielen Leuten mit Sicherheit auch den Hungertod gebracht hat. Sein Russlandfeldzug hat er nicht alleine durchgeführt. Seine über 550.000 Mann, da waren aus deutschen Landen ungefähr 200.000 Leute dabei, von denen kaum einer wiederkam. Sowas schürt Hass. Und so gibt es immer Parallelen zur Vergangenheit, aber auch eine deutliche Abgrenzung. Weil Geschichte wiederholt sich leider, aber man kann trotzdem lernen. Und wenn wir dann, oder so vom sich ausbreitenden Patriotismus um 1806, 1809, wenn darüber gesprochen wird, und das fast dem Nationalsozialismus gleichgesetzt wird, oder zumindest unterstellt wird, dass dieser sogar bewusst vorbereitet hätte, also Arndt in dem Fall. Ja, also für mich gehören die Namen Arndt und Schill in eine ganz andere Richtung. Sie waren vielleicht Nationalisten, aber auch Patrioten. Auch Schill könnte man als postmortalen Besserwisser nachsagen, dass seine militärischen Aktionen vielleicht gar nicht sinnvoll waren, die Fremdherrschaft früher zu beenden. Er war ein Hasardeur. Seine Kommandos waren eher Himmelfahrtskommandos. Trotzdem, er hatte Zulauf von Bauern, Leibeigenen, die sich gesagt haben, einen besseren Tod als den Hungertod finden wir immer. Und Arndt war sicherlich einer derjenigen, der mit seinen Schriften vielleicht das letzte Quäntchen dazu beigetragen hat, Leute zu motivieren, sich Schill anzuschließen. Ihn deswegen aber als Kriegstreiber zu betreiben, ich weiß nicht. Wie gesagt, Schill war bei allen seinen taktischen Fehlern trotzdem, für mich ist er ein Patriot und ein Freiheitskämpfer. Sowas wird auf, ist heute nicht mehr so ganz en vogue, aber ja, dann geht es weiter. Es gab natürlich nicht nur Franzosenhasser, sicherlich nicht. Aber das waren in der Zeit mit Sicherheit Kollaborateure, würde man sie heute so bezeichnen. Und ich weiß nicht, ob sich da nicht auch ein berühmter Name fände, um, ich sag mal so, die andere Fraktion, die sich gegen Arndt ausspricht, vielleicht in dem Rahmen jemand sucht. Auch die Dänen und Holländer kämpften auf Napoleons Seite. Also es war für Arndt natürlich auch klar, dass Fremde Truppen aus allen Herren Ländern in Deutschland wüten konnte, weil es gab ja kein Deutschland. 11, 12 Jahre später, nach Arndt, hätte er sein Ziel zum Teil verwirklicht gesehen. Das heißt, die Bayern kämpften für sich alleine, die Württemberger, die Österreicher, die Sachsen und Preußen, meistens noch alle gegeneinander und von fremden Herrschern angestachelt. Die Sachsen schlugen sich ständig auf wechselnde Seiten und meistens bekamen sie dabei den Hintern voll, weil sie sich immer auf die falsche Seite geschlagen haben. Ja, ohne Fehl und Tadel war Arndt mit Sicherheit auch nicht und seine Auslassungen über die Juden sind aus heutiger Sicht natürlich wahnsinnig schwer zu verstehen. Ich habe mich damit, muss ich ehrlich auch sagen, erst in der jüngeren Zeit befasst und von daher finde ich diese Debatte auch nicht so schlecht, muss ich sagen, denn es gibt, sag ich mal, wer hat sich denn so davor intensiv mit seinen Schriften befasst? Endlich mal Arndt gelesen, muss ich mal sagen. Aber ihre Fraktion stellte gleich den Namen zur Debatte. Schlimmer, sie schloss aus, dass sie ihn jemals behalten könnte. Schließlich hätte Arndt den Faschismus gelobt und, na gut, das nicht, aber den Holocaust vorbereitet. Und da muss ich mal sagen, en voilà la SS, da sagt es auch der größte Napoleon-Verehrer als Greifswalder Bürger, schloss. Das kann es ja wohl nicht sein. So, ich habe ja eher mit Physik und sowas mit Kostenrechnung zu tun, als mit schöngeistigen Dingen den ganzen Tag, aber irgendwo muss das Verunglimpfen von Leuten, die aus dem Kontext gerissen werden, auch mal aufhören. Und zum Antisemitismus, die französische Revolution ist in einen Massenmord abgeglitten. Trotzdem waren die deutschen Schöngeister Verehrer dieser Revolution, bis Napoleon ihnen das mit Kanonen und Bajonetten beibringen wollte. Und ich sag mal, dann entstand eine Art romantische Utopie. Das heißt, ein Held sollte kommen mit einem Schwert, ein Heeresvolk rein in der Rasse, und sollte Deutschland einen stark machen, dass ihm niemand mehr etwas anhaben könnte. Gut, das ist eine romantische Vorstellung, vielleicht von dem Helden Siegfried, vielleicht von Arminius und so weiter. Und die der Arndt geäußert hat. Und Rasse ist heute auch Anwalt, jetzt heißt glaube ich Ethnie heute. Ne? Aber damals hat man diese Worte verwandt und er war krass, er war extrem, aber er war freiheitsliebend, kein Revolutionär. Er war ein Patriot und war mit Sicherheit auch nationalistisch. Aber ich denke mal, es ist zu akzeptieren, dass Pommern einen Arndt als Vorbild sehen kann. Und einen Ferdinand von Schill auch.
Mein Name ist Klaus Pretor. Ich bin Greifswalder Bürger, geboren in Greifswald, Rentner. Und ich vermisse auch eins in dieser ganzen Debatte: Geschichte oder Zukunft braucht Geschichte. Und wenn ich mir diese ganze Debatte angucke um Arndt und seine Zeit, fehlt mir eins: der Bezug der Universität in dieser Zeit. Denn wenn man mal guckt, die Universität ist aufgrund von Schenkungen durch Wadeslaw und sonst welchen zu enormem Reichtum an Grund und Boden gekommen. War selbst Grundbesitzer und war Eigentümer von Leib und Seelen der Pommern. Und diese Eigentumsverhältnisse, die ja auch die Universität bis nach dem Krieg teilweise sogar ausgeübt hat, indem sie verpachtet hat und, hat sie ja auch gewisse Dinge jetzt geschichtlich wahrgenommen, die Arndt angeprangert hat. Und die werden bei dieser ganzen Arndt-Debatte nicht einmal mehr mitbeleuchtet. Welche Rolle hat die Universität in dieser Zeit der Arndt mit der Leibeigenschaft, wie ist sie damit umgegangen? Und wenn ich dann schon sehe, dass Arndt, wie gesagt, kritisiert wird, er hat es für die pommerschen Seelen mitgetan, dass die eben Abschaffung der Leibeigenschaft jetzt in großem Stil versucht hat, hier Pommern durchzusetzen. Und wenn Sie den Namen Arndt ablegen, müssen Sie auch gleichzeitig über Ihre eigene Geschichte mal nachdenken. Das möchte ich damit.
Zwei Anmerkungen. Wenn wir die Universität entpatronisieren, überlassen wir Ernst Moritz Arndt den Neonazis. Weil es dreht sich mir der Magen um, wenn die junge Freiheit sich zum Verteidiger von Ernst Moritz Arndt macht. Und ich bin sicher, er dreht sich im Grabe um. Und ich bin nicht bereit, diesem Pakt diesen Mann zu überlassen. Und zu meinem Vorredner Dr. Wächter, Sie haben mich ein bisschen an Ernst Moritz Arndt erinnert. Ihre Rede war ja für junge Menschen teilweise in ihrer Werve, naja, für uns nicht ganz verständlich. Jetzt weiß ich aber, und Sie waren einer der Gründer des Neuen Forums in Greifswald. Sie waren in der ersten Fraktion des Neuen Forums. Sie haben hier Widerstand gegen die Staatsführung der DDR auch unter Gefahr für sich selbst und durch Beeinträchtigung für sich selbst gekämpft. Und da erinnern Sie mich ein bisschen an Ernst Moritz Arndt. Seine Worte waren teilweise nicht so, wie sie uns heute gefallen. Aber seine Taten haben Gutes bewirkt. Danke. Und zu Ihnen, Dr. Wächter, Hochachtung vor Ihrer Lebensleistung, auch wenn ich nicht alles unterschrieben hätte, was Sie vorhin gerade gesagt haben. Danke.
Ja, meine Damen und Herren, vorgestellt habe ich mich, die Minuten habe ich gut. Ich hatte ursprünglich vor, nicht im Wissen, wie es hier heute abläuft, einen Brief an der Senatskommission zu schreiben und meine Argumente, die viel mehr darstellen als das, was ich hier sagte, dort darzulegen. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich mir das sparen, wenn ich ein zweites Mal zu Wort komme. Ich will viele Dinge nicht wiederholen, mit denen ich mich identifiziere. Ich will auf drei Punkte hinweisen. Der erste wäre auf die regionale Situation. Es ist falsch, dass wir bisher in unserer 550-jährigen Geschichte und langen Tradition der Universität ohne Ernst Moritz Arndt ausgekommen sind. Dies ist eine pommersche Landesuniversität gewesen. Sie ist gegründet durch den Pommernherzog und sie ist lange unterhalten worden durch den Pommernherzog. Sie ist nach der Säkularisierung durch die Güter, die der Pommernherzog der Kirche übergeben hat, unterstützt worden und konnte sich davon ernähren. Sie war im vergangenen Jahrhundert der größte Großgrundbesitzer im preußischen Herrenhaus. Eine lange pommersche Geschichte brauchte einen würdigen Pommern als Namensträger. Und das ist erfolgt mit der Namensgebung Ernst Moritz Arndt. Einen anderen hat man in dieser Komplexität nicht finden können. Und somit repräsentiert er das Pommersche. Und diese pommersche Identifikation war außerordentlich wichtig. Das wissen alle diejenigen, die erlebt haben, wie 1945 die Pommern ausgewiesen worden. Sehr viele sind hier hängen geblieben, die meisten sind ja hier. Wir sind als Vorpommern ein Rest des ehemaligen Pommern. Und hier begann dann unter diesem Aspekt, denken Sie daran, unsere Partneruniversität in Rostock kriegte den Namen Wilhelm Pieck. Das war für uns ein Gräuel. Wir waren dankbar und froh, dass wir diesen Namen bekamen und ihn so interpretieren konnten, wie wir es für richtig hielten, mit der pommerschen Identifikation. Und das war für viele der Vertriebenen aus Pommern ein Identifikationswert. Zweitens, jetzt noch einmal das Regionale. Ich beziehe mich auch etwas auf diese Stadt. Ich habe einen kleinen Draht dazu. Ich war 4 Jahre in der Bürgerschaft und Vizepräsident einer Fraktion. Als solcher haben wir ständig unter dem Namen Ernst-Moritz-Arndt-Universität mit dieser verkehrt. Es hat von keiner Fraktion Widerstände, Zweifel, Gegenwind gegeben. Es hat in dieser Angelegenheit eine ständige Einvernehmlichkeit geherrscht und war eine ständige Einvernehmlichkeit da. Ich will aber auch ein Negativum nennen. Das liegt jetzt nicht in unserem Bereich, im städtischen Bereich. Es gab von der Grünen Fraktion eine Studentin der Biologie, die einen Bürgerentscheid herbeiführen wollte, ob die Tiefgarage hier am Markt gebaut werden sollte oder nicht. Gott sei Dank, sage ich, hat sie, die glaube ich im 3. oder 4. Studienjahr war und 1 Jahr später aus Greifswald verschwand und nie hier wieder mal mehr sich hat sehen lassen oder aktiv geworden ist, ist dieser Bürgerentscheid nicht gewonnen worden. Und die Tiefbaugarage wurde gebaut. Meine Damen und Herren, ich denke nur mal, nebenbei gesagt, das weiß ich als damaliger Abgeordneter, hat die ganze Situation, die ganze Wahlvorbereitung dieser Sache, des Entscheids, uns 200.000 D-Mark damals gekostet. Damit, die waren verloren. Gott sei Dank wurde die Tiefgarage gebaut. Ich empfehle Ihnen, stellen Sie da mal jemand hin, der aus der Garage kommt und fragen Sie, machen Sie eine Meinungsumfrage, was er dazu sagt, wenn die nicht da wäre. Sie wäre nicht da gewesen, wenn dieser Entscheid die entsprechende Mehrheit bekommen hätte. Und so komme ich jetzt zu Punkt 3. Punkt 3 besagt jetzt, und jetzt frage ich eine Frage an Sie. Sie haben in Ihrer Kommission 2, glaube ich, Schwerpunkte gesetzt. Der erste Schwerpunkt wäre die Tradition. Was hat Arndt ausgesagt damals? Und wie stehen wir heute dazu? Das müssen Sie mir eigentlich schon erklären. Wollen Sie jedes Mal, wenn eine neue Epoche anbricht, eine Hinterfragung von Traditionen machen? Bitte, dann fangen Sie bei den westdeutschen Universitäten an. Maximilians-Universität München, einer der berühmtesten. Ein bekannter Antisemit. Ein Feudalist. Frage, stellt München so eine Frage? Da kann ich Ihnen andere Universitäten nennen, die nach Ihren ehemaligen Landesherren benannt worden sind. Ich frage mich, was soll dieses ganze Geschehen bewirken? Will man hier wieder eine im Entstehen begriffene Universität schädigen? Warum nicht an anderen Universitäten so etwas? Ich weiß auch nicht, was sich die Studentenschaft dabei gedacht hat. Ich verstehe auch den Brief nicht, den Lesebeitrag, den ich gestern lesen konnte, der Studentin, die sagt, sie sind ja alle angehende Professoren oder Pfarrer oder Ärzte und so weiter. Da muss ich sagen, ja, lernt etwa etwas, macht euer Examen und habt erstmal 10 Jahre Berufspraxis, dann würde ich euch auch ein Urteil abnehmen. Meine Studenten, die ich unterrichtet habe, die haben gearbeitet, gelernt, ihr Examen gemacht, diplomiert, promoviert und habilitiert. Das waren die vorrangigen Aufgaben eines Studenten. Und ich muss noch hinzusagen, ich finde es eine Unverschämtheit, dieser letzte Satz, dass die Eltern offensichtlich nicht ihre Schularbeiten gemacht haben oder sie jetzt nachholen müssten, was die Eltern versäumt haben. Wir haben 1989/90 nichts versäumt. Wir sind auf die Straße gegangen, als es noch Gefahr war, als die Stasi an der Straße noch stand und uns gefilmt hat. Meine Damen und Herren, das lassen wir uns nicht sagen und nicht vorwerfen. Und schon gar nicht von Studenten, die noch keine Zivilcourage, die Ernst Moritz Arndt so sehr auszeichnet, gezeigt haben. Dankeschön.
Geschichte.
Das ist aber keine Wahlkampfveranstaltung mehr. Darf ich Sie bitten, wenn Sie etwas beitragen möchten, nach vorne zu kommen? Danke.
Ich möchte etwas, auch Professor Rosen, etwas Schärfe rausnehmen. Also bei mir ist es noch nicht so lang, ich bin immer noch dumm, aber ich war damals vielleicht sogar noch ein bisschen dümmer und trotzdem haben wir die Klappe aufgerissen und so fängt es nun mal an und irgendwas Kluges habe ich auch damals gesagt. Solange wir das demokratisch und offen diskutieren, das würden die Münchner nie tun. Wir sind eben besser als die Münchner. Wir stellen uns der Debatte und wir wussten schon immer, dass wir in Greifswald ein bisschen anders, ein bisschen besser sind. Und deshalb sind unsere Studenten eben auch ein bisschen anders und haben vielleicht auch ein bisschen mehr Mut. Aber wir haben auch pommerschen Dickschädel, ja, und wer nicht von hier geboren ist, der ist irgendwann pommerisiert worden. Wir halten das aus, aber wir trinken hinterher auch ein Bier und ein Korn miteinander, dann ist es gut. Und ich glaube, das ist das, was diese Universität neben ihrer hohen wissenschaftlichen Leistung immer anders gemacht hat. Und warum ich heute auf 17 Jahre in Greifswald zurückblicke und sage, Gott hat mir das größte Geschenk gemacht, dass ich hierher gekommen bin. Und deshalb, ich finde es völlig in Ordnung, dass wir es diskutieren. Nehmen wir die Schärfe raus. Wir sind alle Teil dieser Universität, auf irgendeiner Weise. Sie als Emerity, ich als ehemaligen Verein, aber auch als ehemaliger Student und die Studenten. Diskutieren wir es. Wir haben alle das Recht. Nur respektieren wir den anderen dabei. Danke.
Eine Erwiderung, weil Sie mich direkt angesprochen haben. Akzeptiere die Schärfe. Sie müssen verstehen, ich gehe auf die 80 zu. Ich habe mein Leben an dieser Universität verbracht. Wir haben außerordentliche Schwierigkeiten in vielen Dingen, materielle Schwierigkeiten, ideologischen Dingen und so weiter durchgestanden. Und dass am Ende des Lebens so ein Scherbengericht zu erleben, ist so deprimierend, man, glaube ich, Emotionen berechtigt vortragen darf. Und ich habe in dieser Sache, nehme die Schärfe raus, aber ich habe in dieser Frage Fragen an die Studentenschaft gerichtet oder Antworten gegeben. Es ist eine Diskussion. Das kann sich jeder kommen und kann mit mir darüber diskutieren. Ich stehe zur Verfügung in dieser Angelegenheit, auch wenn er sich angegriffen fühlt. Aber wir sollten es dann auch wirklich bei einer systematischen, ordentlich sauber geführten, vielleicht sogar wissenschaftlich geführten Diskussion belassen oder sie erstreben. Oder vielleicht noch viel besser, das klang einmal an bei meinem Vorredner, einer der Vorredner, dass wir wissenschaftlich dieses Thema ernst Mordsart angehen. Verteilen Sie doch oder das entsprechende Institut eine Habilitationsarbeit, eine Promotionsarbeit, die sich damit beschäftigt und analysiert die Situation. Dann wird eine wissenschaftliche Analyse vorgetragen und keine Emotionen. Und bisher vermisse ich das. Bisher sind Statements abgegeben worden, die berechtigt sind, aber eine Zusammenfassung dieser gesamten Persönlichkeit, die fehlt in dieser ganzen Angelegenheit. Auch die 5 Wissenschaftler, die sich dort, ich habe leider nicht da sein können, weil ich erkrankt war, aber ich habe die Statements gelesen, haben bei mir doch erhebliche, zum Teil, einige nicht, aber da habe ich erhebliche Defizite in der wissenschaftlichen Darstellung doch sehen müssen. Der Historiker hat sehr eigenartige Formulierungen, weil er seine Sicht aus der, die Ablehnung, die Sicht aus dem Jetzt-Zustand sieht. Wir reduzieren uns auf die Tradition, auf die Persönlichkeit. Was hat uns diese Persönlichkeit gegeben?
Danke. Nur Mut.
Vor vielleicht einem Jahr oder sowas die ersten Sachen dort lief, ja, ahnt und wäre nicht so der geeignete Namenspatron und so, da reagierte mein Umfeld, naja, das sind ein paar Spinner, und die haben Studenten immer so an sich, ist nun mal so, ist okay. Ich sage, naja, sag ich, das mögen ja ein paar Spinner sein. Und die mögen ja auch in der absoluten Minderheit sein. Aber ich bin auch jetzt in Deutschland viel herumgekommen, bin im strategischen Einkauf international. Übrigens liest man jetzt auch in Taiwan und in Südkorea ahnt. Ja. Also ich habe denen das geschrieben, die finden das spannend, interessant, aber gut. Ich habe gesagt, nein, die haben Zeit. Für diese Leute ist das eine Art Examen. Medial werden sie geschult. Später versuchen sie ja in eine Art reinzukommen, Europäisches Parlament, was man sich auch immer vorstellen mag, irgendwo Pressesprecher oder so. Ja. Und um da irgendwas vorweisen zu können, wäre es schon mal nicht schlecht, wenn man aus einer Minderheit heraus mit großer medialer Macht etwas erreicht, was andere Leute gar nicht glauben, dass sowas je passieren könnte. Und das haben die Leute hier einfach nicht geglaubt. Bis, ich sag mal, vielleicht vor wenigen Monaten. Und da nahm die Debatte an, mit aller Schärfe zu. Und dann auch mit einer Rhetorik, die der Rhetorik dann auch glich, derer, die diese Debatte angestoßen und immer weitergetrieben haben. Und dann darf man sich auch nicht wundern, dass Greifswalder Bürger überreagieren und auch wütend werden und auch dann teilweise Sachen verwenden, die sie hinterher auch sagen, besser nicht so gesagt zu haben. Ja, das sind ja nicht alle Spinner. Und wenn man an seine Jugend zurückdrängt, wollte man ja auch die Welt verändern. Aber wie gesagt, auch diese Leute müssten sich auch gefallen lassen und sagen, werdet mal älter und erlebt was und erleidet was. Und dann, Lebenserfahrung ist eben auch durch nichts zu ersetzen. Und das andere, na klar, Jugend hat es auch immer gebraucht, um Veränderungen herbeizuführen. Aber gut, in diesem Falle hoffe ich, dass es nicht dazu kommt.
Wollen wir Fragen stellen? Guten Abend, mein Name ist Christoph Meisner. Ich komme aus Simbach am Inn. Das liegt in Niederbayern. Ich studiere evangelische Theologie in Greifswald im 9. Semester. Ich bin nach Greifswald gekommen, um Theologie zu studieren, weil die Theologie in Greifswald einen guten Ruf hat in Deutschland. Im Laufe meines Studiums habe ich dann gelernt, dass Ernst Moritz Arndt, der Namensgeber der Universität, auch Kirchenlieder geschrieben hat. Und dass diese Kirchenlieder heute noch gesungen werden. Sie stehen im evangelischen Gesangbuch, das potenziell von 23 Millionen evangelischen Christen in Deutschland verwendet wird und gesungen wird dann dementsprechend auch. Und ich denke, da ist eine Chance, Ernst Moritz Arndt auch als positive Identifikationsfigur zu sehen, auch deutschlandweit. Also das ist auch was von Arndt noch übrig bleibt. An den Antisemitismus von Arndt und an den Franzosenhass, da erinnern sich wenige dran heute in Deutschland. Aber an die Kirchenlieder erinnern sich vielleicht viele Leute noch dran, weil sie in die Kirche gehen. Also das ist eine Überlieferung, das sind Schriften von Ernst Moritz Arndt, die heute noch eine Bedeutung haben, aktuell. Und da denke ich doch, ist die Möglichkeit, dass Ernst Moritz Arndt aus dem Licht her gesehen wird. Ja, vielen Dank.
Ja. Weitere.